Warum lässt Gott das zu? Ich weiß, dass viele, viele Menschen sich diese Frage schon gestellt haben. Warum greift Gott nicht ein? Warum dies oder warum jenes? Da ist ein Junge, er ist vielleicht 3, 4 Jahre alt, der Vater ist plötzlich gestorben und ein Freund der Familie fragt dann einige Wochen später noch einmal nach, wie geht's euch denn? Die junge Frau mit dem kleinen Jungen und einem noch kleineren Mädchen. Und sie sagt, naja, wie soll es uns gehen? Er fehlt mir halt. Sie wusste, ihr Mann ist überzeugter Christ gewesen, er ist daheim bei dem Herrn. Und dann fragt dieser Freund, ja sag mal, wie werden die Kinder damit fertig? Auch sagt sie, die Kleine, die versteht das alles noch nicht so ganz. Die Papa war ja eh viel weg, er ist eben weg. Und der Große, ja, sagt sie, der wird am besten damit fertig. Er betet jeden Abend, lieber Herr Jesus, bitte sag meinem Papa einen schönen Gruß von mir. Ein kleiner Junge, der diesen Trost in sich trägt. Lieber Herr Jesus, sag meinem Papa einen schönen Gruß von mir. Da mögen sich die Theologen streiten, ob das möglich ist oder nicht. Für ihn ist es hilfreich und ich bin davon überzeugt, es geht. Ich möchte uns einfach mit hineinnehmen in diese Thematik und uns einen Text lesen aus dem Buch Hiob. Was eine Hiobsbotschaft ist, wissen wir. Hiob, der alles verloren hat, der vielleicht der reichste Mann der Welt damals war, der an einem Tag alles verliert, was er hat. 500 Kamele, ich weiß nicht wie viele, 100 Eselinnen und Esel, ich weiß nicht wie viele, 1000 Schafe. Er verliert seine Knechtschaft. Und als letztes seine Kinder, verliert 10 Kinder an einem Tag. Sie sind in einem Haus am Feiern, das Haus stürzt ein und alle Kinder tot. Er verliert seine Gesundheit und letztendlich seine Frau, die zu ihm sagt, hältst du immer noch fest an deiner Frömmigkeit? Sag doch deinem Gott ab und stirb! Und er sagt zu ihr, du redest wie eine von den Törinnen. Haben wir das Gute aus der Hand Gottes genommen, sollten wir nicht auch das Böse annehmen? Also Hiob war ein ganz außergewöhnlicher Mann. Aber auch er fing an zu fragen. Natürlich fing er an und hatte das Recht dazu, 180 Fragen, vielleicht noch mehr zu stellen. Und er bekommt dann eine Antwort. Er bekommt eine Antwort und die möchte ich Ihnen einmal vorlesen. Siehe, darin hast du nicht recht, antworte ich dir. Denn Gott ist erhabener als ein Mensch. Warum hast du gegen ihn gehadert? Denn über all sein Tun gibt er keine Antwort. Doch in einer Weise redet Gott und in zweien, ohne dass man es beachtet. Im Traume, im Nachtgesicht, wenn tiefer Schlaf die Menschen befällt, im Schlummer auf dem Lager, dann öffnet er das Ohr der Menschen und besiegelt die Unterweisung, die er ihnen gibt, um den Menschen von seinem Tun abzuwenden und auf dass er Übermut vor dem Manne verberge, dass er seine Seele zurückhalte von der Grube und sein Leben vom Rennen ins Geschoss. Was sagt uns Gottes Wort hier? Vom Rennen ins Geschoss. Gott will uns davon abhalten. Ich will das mit einem banalen Beispiel verdeutlichen. Du hast vielleicht tolles Auto. Viele Pferde unter der Haube. Ja, und jetzt bist du auf der Autobahn, vielleicht auf der 45. Wunderst dich schon, dass da nichts los ist. Dir kommt kein Auto entgegen, keins hinter dir, keins vor dir. Bist alleine und da kannst du bei deinen Pferden ordentlich zu saufen geben. Gibst denen mal die Sporen und dann trabst du damit 200 auf der A45 entlang. Übersiehst jedes Warnschild, jedes Licht, das da ist. Die Menschen, die am Straßenrand stehen und diesen machen, Mensch, bremst ab, tu langsam. Du weißt nicht, dass da eine von diesen Talbrücken eingestürzt ist. Und deswegen ist die Autobahn gesperrt. Aber du fährst. Du fährst munter drauf los, hast tolle Musik im Autoradio, trällerst das Liedchen mit und freust dich einfach an der Geschwindigkeit, die du einmal fahren kannst. Ja, und mit einem Mal kommt von irgendeinem Parkplatz oder von einer Auffahrt ein anderes Fahrzeug auf die Autobahn geschossen und fährt dir voll in die Seite. Und dann ist dein Heiligsblechle kaputt. Und der Traum von dieser schönen Fahrt einfach geplatzt. Warum? Warum? Der Mann, der reingefahren ist, ist ja absichtlich reingefahren. Um zu verhindern, dass du in den Abgrund stürzt. Und manchmal muss Gott in unserem Leben Dinge tun, um uns von einem falschen Weg abzuhalten. Um zu verhindern, dass wir ins Verderben laufen. Unsere Seele zurückzuhalten von der Grube und vom Rennen ins Geschoss. Manches Mal gibt es solche Dinge. Ja, und es ist oft so, nicht? Man weiß es ja nicht. Aber im Moment, dann ist es unendlich schwer und es macht uns zu schaffen. Und wenn man dann in diese Welt hineinschaut, dann sehen wir so viele schreckliche Dinge. Und jeder von uns kann das bestätigen. Jeden Tag neue Schreckensmeldungen, die zur Kenntnis zu nehmen sind. Und es scheint wirklich so zu sein, als löse die eine Katastrophe die andere ab. Und dann hat man sich endlich damit abgefunden, dass im Leben nicht immer alles glatt geht. Dann ist schon wieder was Neues passiert. Und schon wieder etwas, was uns zu schaffen macht, mit dem man nicht fertig wird. Ja, und es scheint wirklich so zu sein, ein Elend nach dem anderen. Da sitzt man in der Eisenbahn, man ist unterwegs zur Arbeit, wie damals 2004 in Madrid im Mai. Und dann gehen Bomben hoch. Über 200 Tote. Da wird man nicht fertig damit. Anderswo in Beslan wird eine Schule überfallen von irgendwelchen Fanatikern. Ja, über 750 Kinder als Geisel genommen. Wir wissen bis heute nicht, wie viele Tote es gegeben hat. Keine Ahnung. Kinder, die sich auf den ersten Schultag gefreut haben. Krieg und Terror, wohin man schaut. Naturkatastrophen. Der Tsunami, der vor einigen Jahren über 300.000 Menschen das Leben gekostet hat. Familien auseinandergerissen hat. Fürchterliches Leid über viele, viele Menschen gebracht hat. Hab und Gut weggenommen. Und was weiß ich, was alles. Da kommt schon diese Frage auf, warum? Die kommt irgendwann. Warum lässt Gott so etwas zu? Wie ist das möglich? Ja? Oder gibt andere Dinge? Hier ist Lena. Lena Fürstenberger. Lena war 5 Jahre alt, als man im Februar bei ihr eine Gehirntumor diagnostizierte. Ich war mit ihrem Vater noch unterwegs. Wir hatten ein Seminar in Zabelstein im Schwarzwald. Und Hermann sagte nur, ja, betet für unsere Lena. Die hat schon seit Wochen einen steifen Hals, ist irgendwie krank, wir wissen nicht was. Am Sonntag war das Seminar zu Ende, wir sind nach Hause. Am Dienstag kam dann eine E-Mail von ihm. Man hat den Gehirntumor diagnostiziert, der ist inoperabel, da traut sich keiner dran. Bitte betet. Am Donnerstag kam die nächste E-Mail. Ein Arzt wagt diese Operation. Man musste bei dem Kind dann 3 Wirbelbögen entfernen, um an den Tumor heranzukommen. Er war fest mit der Wirbelsäule an dem Stammhirn verwachsen. Und dann hat man rausgeschnitten, so viel man konnte. In der Hoffnung, er wächst nicht mehr so schnell nach. Aber innerhalb von 3 Wochen war alles wieder da. Man hat die Wirbelbögen wieder eingesetzt. Und Lena hat hier kein modisches Stirnband an, sondern sie sitzt hier eingepfercht in ein Aluminiumkorsett, das bis zur Hüfte reicht. Der Kopf ist fixiert mit einem Metallstab, festgeschnallt. Hier unten hat sie eine Plastikschale. Und hier oben fest, sie darf den Kopf keine Millimeter rühren, bei jeder Bewegung könnt ihr das Genick brechen. Ein 5-jähriges Mädchen. Aber sie hat den Herrn Jesus lieb. Sie hat den Herrn Jesus so lieb, dass sie zu ihrem Vater sagt, weißt du Papa, ich habe den Herrn Jesus so lieb, den könnte ich so zusammendrücken. Oder einmal sagt sie, Papa, ich habe den Herrn Jesus so lieb, den könnte ich bis in den Himmel hochheben. Wie soll sich so ein 5-jähriges Kind ausdrücken? Ihr rechter Arm wurde langsam gelähmt. Sie konnte kaum noch etwas festhalten. Andere Kinder haben sie deswegen ausgelacht. Sie saß oft draußen auf der Terrasse und sah die anderen Kinder Fahrrad fahren. Sie konnte das nicht. Sie sah ja nur, was in der Entfernung von 2 Meter vor ihr lag, weil sie den Kopf nicht bewegen durfte. Ihre Mutter bekam einen Infekt. Sie durfte nicht mehr zu ihrem Kind, weil jeder Infekt tödlich sein konnte. Und so schlief die kleine Lena im Ehebett und die Mama im Kinderzimmer. Und es entstand ein ganz besonderes Verhältnis zwischen Vater und Tochter. Sie bekam Cortison, sie bekam Morphium und was weiß ich, was man dann noch alles mit dem Kind angestellt hat. Eines Tages, ich habe immer wieder angerufen und habe mir Statements geholt, wie sieht es denn aus, und dann habe ich das dann auch über E-Mail verbreitet. Und irgendwann rief mich Hermann an und sagt, du, mein Rechner ist kaputt, kannst du bitte meine E-Mails machen? Und es kamen Nachrichten aus der ganzen Welt, von den Philippinen, von Afrika, von Südamerika, von Japan, von überall her, waren Menschen, die gebetet haben. Ich weiß nicht, diese E-Mails waren Selbstläufer. Ich habe 350 Adressen, Hermann hat etliche, und ich weiß nicht, wie das verbreitet wurde. Manch einer hat die Nachricht 4, 5 Mal bekommen, weil es einer dem anderen geschickt hat. Aber ich glaube, Hermanns Rechner musste kaputt gehen, weil er sonst kaputt gegangen wäre. Ich habe das gerne gemacht. Es ist auch viel Unsinn reingekommen. Von Wunderheilern und was weiß ich, was alles dann auch noch gab. Eines Tages rief mich Hermann an, ich war gerade in Oberrosbach, und sagte, Joshi, die Ärzte wollen versuchen mit Bestrahlungen. Sie haben heute die Bestrahlungsmaske, haben sie Maß genommen. Ich weiß nicht, ob ihr so ein Ding schon mal gesehen habt, das ist ein furchtbares Ding. Aber sie haben uns auch ein Merkblatt mitgegeben, da sind so viele Nebenwirkungen. Lena kann blind werden, sie kann taub werden, sie kann stumm werden, sie kann alles drei werden. Sie kann das Gedächtnis verlieren, sie kann schwachsinnig werden, sie kann gelähmt sein. Im günstigsten Fall kann sie sterben. Ich war gerade auf dem Weg zur Evangelisation, ich habe geheult wie ein kleiner Junge. Ich habe nur zu Gott geschrien und habe gesagt, erspar diesem Kind diese Tortur. Ich bin nachts wach geworden, weil meine Tränen liefen. Die Eltern haben sich von den Ärzten 14 Tage Zeit erbeten, um darüber nachzudenken, was sie machen sollen. Das haben sie auch gerne bekommen. In der Zwischenzeit ist der kleine Körper von Lena aufgedunsen durch das Cortison. Hermann hat sie eines Tages gebadet, hat ihr das Korsett abgeschnallt, und da sieht sich das Kind im Spiegel. Und sagt, Papa, ich bin so hässlich. Und Hermann sagt, nein, Lena, du bist wunderschön. Ja, da hat sich gesagt, Papa, mein Bauch, der wächst ja bis an den Himmel nuff. Jo, hat der Hermann gesagt, dann ist er nicht mehr weit weg vom Herrn Jesus. Oh, hat sie gelacht. Oh, Papa, du kannst aber Späßle machen. Und dann kauft sich Lena eine Barbiepuppe. Die erste und einzige Barbiepuppe ihres Lebens. Mütter und Großmütter kennen die Prinzessin. Sie konnte sie ja kaum festhalten. Aber sie sagt, Papa, ist die Prinzessin nicht wunderschön? Jo, sagt der Hermann, die ist wunderschön. Aber Lena, du bist viel schöner. Ach, hat sie gesagt, Papa, das ist gar nicht so wichtig. Der Herr Jesus, der ist noch viel, viel schöner. Und sie freute sich auf den Herrn. Und ich war gerade in der Raubach zu einer Evangelisation oder in der Ecke, also auf der anderen Seite vom Westerwald, als Hermann mich anrief und sagte, Joshi, wir haben uns entschieden, wir werden Lena begleiten bis zu ihrer völligen Genesung. Wir lassen sie nicht bestrahlen. Ich habe gesagt, Hermann, du, da fällt mir ein großer Stein vom Herzen. Jo, sagt, hat mir deine Frau auch schon gesagt. Ich habe das dann verbreitet, wieder als E-Mail. Und viele haben reagiert. Eine Krankenschwester aus Süddeutschland schrieb mir, wie sehr müssen diese Eltern das Kind lieben, dass sie sich für das Kind entschieden haben und nicht für sich selbst. Und sie traf den Nagel auf den Kopf. Es war die Nacht vom 11. auf 12. April 2003, als Hermann merkte, irgendwas ist anders. Er musste Lena dreifache Dosis geben an Medikamenten. Er hatte schon so den Eindruck, sie würde diese Nacht nicht mehr überleben. Und er sagte zu Elena: Ich glaube, der Herr Jesus wird dich bald zu sich nehmen. Er strahlt sie ihn an und sagt: Wann? Heute noch? Oder morgen? Es wurde morgen. 12. April, Samstag. Sie wachte noch einmal auf. Die Eltern und ihr älterer Bruder haben sich von ihr verabschiedet. Es war gegen 11:45, als ihre Augen noch einmal aufschlug und sagte: Es ist schön. Und dann war sie bei Jesus. Hermann rief mich an, ich war gerade in Gummersbach. Und er sagte: Joschi, ich wollte dir nur sagen, Lena ist völlig geheilt. Es geht dir gut. Ich melde mich nochmal bei dir. Viertelstunde später erzählte mir er dann, was es war. Und er sagte: Joschi, ich habe eine Frage, würdest du die Beerdigung übernehmen? Da habe ich gesagt: Ja. Ja, ich weiß, du hast jetzt eine Freizeit. Ich war eigentlich auf dem Sprung zur Campingfreizeit. Die war an dem Samstag schon angefangen. Da hatten wir Aussendungsfeier der Zeltmission in Hagen und deswegen war ich da oben. Und ich sagte, Hermann sagt: Wenn du es nicht kannst, wenn irgend, bitte sag das freimütig. Ich sage: Hermann, mach dir keine Gedanken, die Predigt ist fertig. Wie, sagt er, ist fertig? Ja, er sagte, ich bin am Montagnacht wach geworden, weil mein Kopfkissen klatschnass war. Ja, und die Tränen gelaufen. Und Gott hat mir Gedanken gegeben und die habe ich alle aufgeschrieben. Der Bibeltext stimmte mit dem überein, was Fürstenbergers sich ausgesucht hatten. Alles stimmte, es passte zusammen. Was kein Auge jemals gesehen und kein Ohr je gehört hat, was kein Mensch auf was kein Mensch jemals gekommen ist, das hält Gott bereit für die, die da leben. Die da leben. Unser lieber und sehr geliebter Schatz, unsere wunderbare Prinzessin und liebevolle Schwester Lena, ist jetzt bei ihrem besten Freund Jesus Christus, der sie liebt und den sie über alles liebt im Himmel, worauf sie sich sehr freute. Sie war uns ein großes Vorbild im Glauben, im Leiden und Sterben. In großer Trauer und in dem tiefen Schmerz um den Verlust unseres Sonnenscheins, aber in der festen Gewissheit und Vorfreude auf ein Wiedersehen in der himmlischen Herrlichkeit, wo Gott selbst abwischen wird alle Tränen, es keinen Tod mehr geben wird und keine Traurigkeit und keine Klage und keinen Schmerz. So steht es in Offenbarung 21. Ja. Es war eine sehr, sehr bewegende Trauerfeier. Es waren einige hundert Leute da. Die Lieblingslieder von Lena wurden gespielt, weil ich Jesus Schäflein bin. Freue ich mich nur immerhin über meinen guten Hirten, der mich wohl weiß zu bewirten, der mich liebt und der mich kennt und bei meinem Namen nennt. Und ich konnte dort am Friedhof sagen: Lena war euch allen eine ganze Menge voraus. Sie kannte Jesus und sie liebte den Herrn Jesus und sie freute sich auf ihn. Natürlich kam die Frage auf: Warum? Natürlich. Und es gibt ganz fromme Christen, die sagen: Ein Christ sagt nicht warum, sondern er fragt wozu. Der Herr Jesus hing am Kreuz und er hat die Warum-Frage gestellt. Andere haben gesagt, Christen brauchen nicht zu weinen am Grab eines ihrer Lieben. Jesus weinte am Grab seines Freundes Lazarus, obwohl er wusste, ich hole ihn dort raus. Aber es wird so viel Unsinn geredet. Ich habe uns diese Geschichte erzählt und etwas ausführlicher gemacht, weil ich einfach meine, Es ist wichtig zu wissen, auch Christen sind nicht verschont. Hermann Fürstenberg ist Mitarbeiter dieser Missionsgesellschaft. Natürlich kommt die Frage auf, ja, wenn Gott allmächtig ist, warum lässt er dann das alles zu? Natürlich. Und diese Frage kommt immer und immer wieder. Gerade auch bei Menschen, die überhaupt nicht nach Gott fragen. Nicht, sonst will man nichts von Gott wissen, man will nichts über ihn wissen, man hat Gott total aus dem Denken ausgeklammert, verbannt, ja, und dann läuft in unserem Leben irgendetwas schief und mit einem Mal ist Gott wieder dran. Mit einem Mal ist er auch nur schuld an unserem Elend, da muss er herhalten und wird für alles verantwortlich gemacht, was da ist. Wisst ihr, da hat Satan etwas ganz Tolles fertiggebracht. Er hat unser Denkzentrum manipuliert. Ja, er hat unseren Sinn verblendet. Ich habe diese Stelle diese Tage schon gelesen. Wenn aber auch unser Evangelium verdeckt ist, sagt es die Bibel, so ist es in denen verdeckt, die verloren gehen, in welchem der Gott dieser Welt, und das ist eben Satan, den Sinn der Ungläubigen verblendet hat, damit ihnen nicht ausstrahle der Lichtglanz des Evangeliums der Herrlichkeit des Christus, welcher das Bild Gottes ist. Ja, wir Menschen haben uns von Gott losgelöst. Wir haben uns alleine auf die Wanderschaft durch das Leben begeben. Wir sind buchstäblich Gott losgeworden und wundern uns dann, dass so vieles in unserem Leben schiefläuft. Und dann kommen diese Fragen natürlich. Warum greift Gott nicht ein? Warum denn nicht? Ich weiß es nicht. Aber eines weiß ich. Sind wir nicht alle Sünder? Wir alle? Du und ich? Sind wir nicht alle schuldig vor Gott? Da sagt es der eine oder andere hier vielleicht, ja Mensch, ich habe doch niemandem etwas getan. Ich habe doch niemanden umgebracht. Ich habe nie ein Unrecht getan, keinem etwas Böses getan. Und wie viel Streit hast du mit deinem Nachbarn? Und wie gehst du mit deiner Ehefrau um? Oder mit deinen Kindern? Und wie sieht die Steuererklärung aus? Wie viel Unzufriedenheit ist in unserem Leben zu Hause? Wisst ihr, Gott nennt schon ganz, ganz einfache Dinge Sünde. Unzufriedenheit, sagt er, ist Sünde. Ja? Er sagt nämlich, sei zufrieden mit dem, was da ist. Denn ich werde dich nicht verlassen und dich nicht versäumen. Und wir sind mit nichts unzufrieden. Wenn es nicht jeden Tag Pommes mit Fritten gibt oder so ist bei den Kids ja manchmal so, nicht? Oder Spaghetti mit Tomatensauce, schon wieder Spinat, gibt es einmal im Jahr. Da ist ein Kotelett auf dem Tisch, sagst schon wieder kein Fleisch. Ja, er ist immer unzufrieden. Die Bibel sagt, das ist Sünde. Schaut uns, Sünde trennt immer von Gott. Immer. Da können wir machen, was wir wollen. Sie trennt uns. Jetzt müssen wir uns natürlich schon mal fragen, wo ist die Grenze für Sünde? Ja, ist die beim Mord? Da können die meisten von uns sagen, habe ich nichts mit zu tun. Oder doch? Ich bin ja sehr impulsiv. Und wenn ich so unterwegs bin auf der Autobahn und werde dann schon mal rechts überholt, weil ich nicht schnell genug auf die Seite gehe, weil ich gerade einen LKW überholen möchte, dann zischt noch einer so zwischen LKW und mir durch, so dass ich meinen Kotflügel schon an seinem hängen sehe, dann rutscht mir das schon mal in meiner so freundlichen bayerischen Art durch die Zähne. Kerl, wenn's dir nicht erbreseln tät. Dann schäme ich mich hinterher. Und bitte, Herr, bewahr diesen Menschen. Aber ich denke, da fängt der Mord an. Oder fängt er bei einem Terroranschlag an? Oder wenn wir zur Bank gehen, um Geld abzuheben, aber haben statt unserer Plastikkarte das Schießeisen dabei? Fängt es da an? Schaut, die Maßstäbe Gottes, die sind doch viel exakter. Die sind doch viel anders als unsere. Ja, und das will ich aber auch sehr, sehr deutlich sagen. Gott hat überhaupt nichts gegen uns. Gar nichts. Im Gegenteil, er liebt uns. Nein, wir haben etwas gegen Gott. Wir haben ihn verlassen und Gott klagt das einmal dem Propheten Jeremia. Er sagt es uns sehr, sehr deutlich, denn zweifach Böses hat mein Volk begangen. Mich, die Quelle lebendigen Wassers, haben sie verlassen, um sich Zisternen auszuhauen. Geborstene Zisternen, die kein Wasser halten. So ist der Mensch. Er geht von der Quelle des Lebens weg. Und jetzt irrt er in der Wüste dieser Welt umher. Er ist am Verdursten. Da gräbt er irgendwo nach Wasser. Findet aber nichts. Und dann ist Gott schuld, dass da kein Wasser ist. Das kann doch nicht funktionieren. Wir haben Gott verlassen. Wir haben uns alleine auf die Wanderschaft durch das Leben begeben. Und jetzt läuft in unser Leben alles schief. So, jetzt muss Gott aber eingreifen. Ich habe Schmerzen. Er muss mir helfen, dass meine Schmerzen aufhören. Ich habe Probleme auf der Arbeit. Jetzt muss er eingreifen und muss das wegtun. Lieber Gott, mach doch das. Vergiss es. Gott ist anders, als wir denken. Warum haben wir denn so viel Hass und Streit in dieser Welt? Warum denn? Weil man hat den Eindruck, du musst hassen und du musst einfach streiten. Warum? Weil du Gott verlassen hast. Und weil du nicht bis zu ihm zurückgekehrt bist, nicht in seiner Gemeinschaft lebst, weil du Jesus nicht in dein Leben mit hineinnimmst, weil du ihm nicht das Steuer deines Lebens übergibst und dann hängst du 10, 15 Jahre so rum, wie wir es gerade im Zeugnis von Klaus gehört haben. Da gibt's nur eins, zurück zu Gott. Schau, wir leben unser Leben, wie wir es wollen. Und dann, wenn es schief läuft, dann soll Gott auf einmal eingreifen und soll das alles richten. Wie stellen wir uns das eigentlich vor? So wie Schiller, der große schwäbische Dichter, ja, der einmal diese Ode geschrieben hat, Brüder, über dem Sternenzelt muss ein guter Vater wohnen. Ich weiß nicht, was er damit meint. Meint er da diesen lieben, alten, netten Herrn, der so durch die Finger guckt, der so genau nicht nimmt? Dieser alte Mann mit dem wallenden weißen Bart, der auf uns aufpasst, der dafür Sorge trägt, dass es uns nur gut geht. Meint er den Namen? Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Aber auf jeden Fall wohnt dort eben nicht dieser liebe Opa Gott, der so geduldig alles einfach so laufen lässt, der so genau nicht nimmt. Ja, da ist aber auch nicht dieser Wunschautomatengott, in dem man dann oben so ein Gebet hineinwirft, um unten an der Schublade die Erhörung herauszuziehen. Und er hat einfach zu funktionieren. Und wenn er nicht funktioniert, dann ist halt nichts. Dann taugt er eben nichts. Dieser liebe Gott, den wir uns so zurechtgebastelt haben, der liebe Herrgott, der soll das mal richten. Ich kann nur eins sagen, ich komme ja nur aus dem Herrgott-Schnitzerdorf Oberammergau, da bin ich geboren und aufgewachsen. Da ist in fast jedem zweiten Haus ist ein Schnitzerladen. Und da ist viel, viel religiöse Kunst, die Herrgott-Schnitzer sind da. Da hängt ein Kreuz nach dem anderen. Überall. Kannst du kaufen, zu Hunderten. Ich habe manchmal den Eindruck, wir haben uns unser Gottesbild so selber zurechtgeschnitzt, zurechtgebastelt. Dieser liebe Gott. Und der muss es jetzt richten. Diesen lieben Gott gibt es nicht, den wir uns so zurechtgebastelt haben. Nein. Es gibt einen heiligen, einen allgewaltigen und allzeit gerechten und unbestechlichen Schöpfergott. Den gibt es. Und vor dem werden wir uns alle einmal zu verantworten haben. Für jedes Wort, das wir geredet haben. Für jede üble Nachrede. Überleg dir das einmal. Für jede Tat unseres Lebens. Auch für das, was wir im Verborgenen getan haben. Für wirklich alles. Die Bibel sagt es uns, der auch das im Finstern Verborgene ans Licht bringen wird. Kannst du nachlesen, 1. Korinther 4. Und dann wird einem jeden sein Lob werden von Gott. Ja. Gott ist absolut gerecht. Und wenn er so eingreifen würde, wie wir das so gerne hätten, dann wäre doch niemand von uns mehr hier. Wo wären wir denn dann? Da wäre alles Leben auf dieser Erde erloschen. Ja, das müssen wir sehen. Ja, weil Gott gerecht ist und weil er jede Sünde richten muss, auch deine und auch meine. Nur meine Sünde ist dort auf Golgatha schon gerichtet worden. Da hing der Herr Jesus für mich. Er hat die Strafe für meine Sünde bezahlt. Er hat alles für mich getan, was notwendig war, dass ich frei ausgehen kann vor dem richtenden Gott. Weißt du, auf der anderen Seite lässt Gott sicher manches zu. Vielleicht auch schon mal als ein Stück Gericht dafür, dass wir ihn beiseite geschoben haben. Nicht, da hat man sich aufgeregt und gesagt, Biloxi oder später New Orleans, nicht, als diese Hurricanes darüber fegten. Ja, diese herrliche Stadt. Ich weiß nicht, war schon mal jemand von euch in New Orleans? Darf ich mal sehen, wer schon mal da war? Ich war dort. Jedes zweite Haus ein Bordell oder ein Sexshop. Ja, ein Sündenpfuhl sondersgleichen. Neben all dem wunderbaren Dixie und ja, nicht Dixie-Häuschen, sondern Dixieland, ja, und Jazz und so weiter. Und dann gibt es das French Quarter, das französische Viertel. Ein riesiges Gelände, ich weiß, es ist wesentlich größer wie der Platz hier. Und eine Bude, eine Marktbude an der anderen, ein Stand am anderen, und jeder zweite, dritte Stand Voodoo-Zauber. Mich wundert es nicht, dass das geschehen ist dort. Wundert mich gar nicht. Da sollten wir mal drüber nachdenken. Warum? Manchmal muss Gott so eingreifen, dass der Mensch wieder anfängt, nach ihm zu fragen. 11. September 2001. Kann man fast nicht mehr hören, nicht? Wir wissen ja, was da passiert ist. In der Fernsehsendung der Early Show, also in der Morgenschau, wurde Anne Graham, die Tochter von Billy Graham, diesem bekannten Evangelisten, bezüglich der Terrorangriffe aufs World Trade Center am 11. September 01 interviewt, und ihr wurde die Frage gestellt, wie konnte Gott das zulassen? Ja, wie konnte Gott das zulassen? Man könnte hier jetzt auch andere Dinge bringen, die Bilder von Dresden, die Bombardierung oder so, ist klar. Aber damals ist diese Frage gestellt worden an die Tochter eines der berühmtesten Evangelisten der Welt. Und was ich jetzt sage, ist Originalton Anne Graham. Sie sagte, ich glaube, dass Gott durch diesen Angriff tief betrübt worden ist, genauso wie wir alle auch. Aber während Jahren haben wir Gott gebeten, unsere Schulen zu verlassen, unsere Regierung zu verlassen, einfach unser Leben mit seiner Gegenwart nicht mehr zu behelligen. Und weil er ein Gentleman ist, hat er sich ganz still zurückgezogen. Wie können wir erwarten, dass Gott uns seinen Segen und Schutz gibt, wenn wir ihn bitten, uns gefälligst in Ruhe zu lassen? Und dann sagt sie im Blick auf die hinter uns liegenden Ereignisse, die Terrorattacken, Schießereien in den Schulen und so weiter, müssen wir uns folgende Tatsachen vor Augen halten. Und dann listet sie einen Katalog auf. Sie spricht von einer Frau namens Madeleine Murray O'Hare, die später dann ermordet auch aufgefunden wurde. Sie beklagte sich vor Gericht, dass in Schulen gebetet wurde. Ja, und wir sagten, okay, also hören wir das Schulgebet auf. Dann kam ein anderer, der sagte, dass die Bibel in den Schulen keinen Platz mehr haben dürfe. Gottes Wort, das uns sagt, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, liebe deinen Nächsten wie dich selbst und so weiter. Und wir sagten, okay. Dann trat Dr. Benjamin Spock auf. Das ist also nicht der mit den langen Ohren von Star Trek, sondern das war es eigentlich einer der Väter der sogenannten antiautoritären Erziehung. Sein Sohn hat übrigens Selbstmord begangen. Also er ist mitverantwortlich für die 68er Generation. Und er riet uns, die Kinder nicht zu disziplinieren, auch nicht zu schlagen, wenn sie sich ungezogen aufführen, weil so ihre zarte Persönlichkeit beschädigt und ihre Individualität in Mitleidenschaft gezogen würde. Ja, wir erklärten, dass es Dr. Spock als Fachmann wohl wissen müsse, und sagten, okay, aber Spock hat am Ende seines Lebens alle seine Thesen widerrufen. Aber die Saat ist aufgegangen, und das merken wir bis heute. Andere Leute wiederum traten auf und gaben die Devise heraus, dass Lehrer und Vorsteher ihre Schüler nicht disziplinieren dürften, wenn sie sich ungezogen benehmen. Viele schlossen sich dem an, aus Angst in Misskredit zu geraten oder gar verklagt zu werden. Sie sagt aber zur Beachtung, es besteht ein großer Unterschied zwischen disziplinieren und dreinschlagen, erniedrigen, Fußtritte verteilen und so weiter. Wir schlossen uns auch diesem Urteil an und sagten, okay. Wiederum andere sagten, lass unsere Töchter ihre Kinder abtreiben, wenn sie wollen. Die Eltern brauchen darüber nicht informiert zu werden. Auch dazu sagten wir, okay. Leiter von Schulen äußerten sich, da Jungs nun mal Jungs sind und sowieso tun, was sie wollen, lasst uns ihnen Kondome verteilen, so dass sie all ihre Begehrlichkeiten ausleben können. Natürlich wird Eltern gegenüber verschwiegen, dass solches an unseren Schulen geschieht, und wir sagen, okay. Auch bei uns wird ja übrigens gefordert, nicht solche Freiräume zu schaffen. Dann sagt sie weiter, einige unserer Regierungsbeamten waren der Ansicht, dass es keine Rolle spiele, was Menschen in ihrem privaten Bereich tun, solange sie ihre Arbeit gut verrichten. Damit drückten wir aus, es ist einerlei, wie Menschen ihr Privatleben gestalten. Dies betrifft auch unseren früheren Präsidenten Bill Clinton, in Klammer Monica Lewinsky, wenn ich nur meinen Job habe und die Wirtschaft rundläuft. Wieder andere sagten, lasst uns Illustrierte drucken mit Bildern nackter Frauen und lasst uns dies Ganzheitlichkeit nennen, als Würdigung des wohlgeformten weiblichen Körpers. Und wir sagten, okay. In der Folge wurden Bilder nackter Kinder publiziert, die sogar über Internet verfügbar wurden. Und auch hier sagen wir, okay. Dann wurde der Gedanke verbreitet, dass die Redefreiheit in keinster Weise einzuschränken sei. Die Unterhaltungsindustrie setzte diese Gedanken in die Tat um, indem sie verkündigte, lasst uns Fernsehshows machen, die Eitelkeiten, Gewalt und unerlaubten Sex darstellen. Dazu sollen geeignete Klänge gespielt werden, die Szenen wie Vergewaltigung, Drogen, Mord, Selbstmord und satanische Themen musikalisch untermalen. Wir meinten dabei selbstgefällig, es gehe nur um Unterhaltung, von der keine schädliche Wirkung ausgeht und keiner der Zuschauer das Dargebotene wirklich ernst nimmt. Also lasst es uns tun. Betroffen fragen wir uns heute, warum unsere Kinder keine Gewissensbisse mehr haben. Warum sie nicht mehr zwischen Gut und Böse unterscheiden können und warum es ihnen nichts mehr ausmacht, Menschen zu töten, ihre Klassenkameraden kaltblütig umzubringen und dazu dann auch noch sich selbst. Nun, die Vorgänge am 26. April 2002 in Erfurt, wo ein 19-jähriger Schüler 16 Menschen mit sich in den Tod riss, zeigt uns ja, es ist kein Problem der Amerikaner alleine. Darüber sollten wir mal nachdenken. Und wenn wir wirklich nachdenken, dann dämmert es uns plötzlich, dass diese Ereignisse sehr viel mit der Erkenntnis zu tun haben, was der Mensch sät. Das wird er auch ernten. Lieber Gott, warum hast du dieses kleine Mädchen, welches im Klassenzimmer getötet wurde, nicht gerettet? Hochachtungsvoll, ein sehr betroffener Student. Und dann die Antwort, lieber betroffener Student, es ist mir nicht erlaubt, im Klassenzimmer anwesend zu sein. Hochachtungsvoll, Gott, das könnte man auch über die Bundesrepublik Deutschland schreiben. Wo ist denn das Kruzifix heute noch in unserem Klassenzimmer? Erinnern wir uns noch an den Streit bis zum Bundesverfassungsgericht? Nicht weit von hier ist ein christlicher Kindergarten. Ein christlicher Kindergarten, von gläubigen Leuten geleitet, geführt. Ist kein staatlicher Kindergarten, christlich. Mein Vater ist vor Gericht gezogen, weil zum Mittagessen dort gebetet wurde. In Deutschland, nicht weit von hier. Wir sollten darüber nachdenken. Anne Graham sagt dann weiter, ich zitiere noch einiges von ihr, eigenartig, wie Menschen Gott leichtfertig entsorgen und sich im Nachhinein wundern, warum die Welt zur Hölle geht. Eigenartig, wie wir unseren Zeitungen Glauben schenken und alles hinterfragen, was die Bibel sagt. Eigenartig, dass jedermann in den Himmel kommen will, ohne Gottes Wort zu glauben oder so zu denken, zu reden oder zu handeln, wie es in der Bibel geschrieben steht. Eigenartig, wie jemand sagen kann, ich glaube an Gott und immer noch Satan folgt, der, so sagt sie beiläufig bemerkt, auch an Gott glaubt. Eigenartig, wie schnell wir über andere urteilen, ohne uns selbst unter das Urteil zu stellen. Eigenartig, wie das laute, brutale, vulgäre und obszöne frei durch den Cyberspace fliegt, also das Internet, die öffentliche Diskussion über Gott jedoch an allen Orten, ob Schule oder Arbeitsplatz, unterdrückt wird, auch auf dem Sportplatz. Es darf kein Spieler mehr ein Leibchen tragen, wo drauf steht, Jesus lebt oder sowas. Eigenartig, wie jemand am Sonntag über Christus begeistert sein kann, aber unter der Woche ein unscheinbares Christsein lebt. Und sie sagt, meinst du, das ist zum Lachen? Es ist eigenartig, wie viel besorgter ich bin über das, was Leute von mir denken, als was Gott über mich denkt. Und sie stellt die Frage, merkst du etwas? Soweit also das Zitat von Engrähe. Ich meine, diese Frau hat vollkommen recht. Zu 100% recht. Wo sind unsere Gewissensbisse denn in der Bundesrepublik Deutschland, wenn es ums Thema Abtreibung geht zum Beispiel? Wo sind die denn? Ja, ich weiß nicht, ob uns das einfach mal so bewusst ist. Ja, man meint ja, man entfernt da einfach so einen Klumpen Gelee-artige Masse. Dass es ein lebendes Wesen ist. Ein Mensch mit Fleisch und Blut. So weit denkt man nicht. Ja, darüber sollten wir aber mal nachdenken. Trotz unvollständiger Erfassung zeichnen ja die Zahlen ein Bild des Schreckens. Ich weiß nicht, ob uns das bewusst wird. In einem Jahr werden weltweit etwa 50 Millionen Babys im Mutterleib umgebracht. In einem Jahr. Das ist annähernd so viel, wie der Zweite Weltkrieg Menschenleben gefordert hat in 6 Jahren. Darüber sollten wir auch mal nachdenken. Ja, jedes vierte Kind wird heute vor der Geburt getötet. Der Mutterleib, der früher ein Sinnbild für Schutz und Geborgenheit war, ist damit zum gefährlichsten Ort für ein Baby in dieser Welt geworden. Das kann es doch nicht sein. Ich möchte hier eines klar sagen. Das geht nicht nur die Frauen an. Denn es sind viele Male die Männer, die ihre Frauen dahin treiben. Viel zu viele Male. Aber es sind auch viele Male die Eltern, die ihre Töchter dahin treiben, weil sie erst noch studieren sollen, Karriere machen sollen. Ja, mein Bauch gehört mir. Und? Man hat festgestellt, dass es nahezu 100% der Frauen sind, die abgetrieben haben, die psychisch nicht damit fertig werden. Weil die Schuldprobleme, die Schuldgefühle einfach da sind. Das sagt uns kaum einer. Ich weiß nicht, ob uns das bewusst ist. Heute steht die nicht amtlich anerkannte Todesursache Abtreibung, zum Beispiel in der Schweiz, an dritter Stelle aller Todesfälle hinter Herz-Kreislauf-Problemen und Krebs. Das muss uns doch mal zu denken geben. Wo sind wir dahin geraten? Wer wehrt sich heute noch dagegen? Man darf es ja nicht mal mehr, man darf ja Abtreibung nicht mehr als Mord bezeichnen. Kann man ja angezeigt werden. Ja, man hat ja schon versucht, auch bei uns in Deutschland, die Abtreibung als legitimes Mittel zur Familienplanung einzusetzen. Ja, sie also zu legitimieren. Ja, das ist doch eine Schizophrenie höchsten Grades. Ne? Da ist auf der einen Seite ein Frühchen, das mit 1,5 Pfund zur Welt kommt, und da ringen die Ärzte, das ganze Krankenhauspersonal damit, dieses kleine Würmlein am Leben zu erhalten, um es dann irgendwann dann ihrer glücklichen Mutter in die Hände zu drücken. Auf der anderen Seite werden in der gleichen Klinik hunderte dieser kleinen Geschöpfe umgebracht. Wer wehrt sich dagegen? Bundesrepublik Deutschland, offizielle Abtreibungszahlen laut Bundespräsident Köhler, 130.000 in einem Jahr. Das ist die offizielle Zahl. Die Dunkelziffer liegt 3-mal so hoch. Und dann geht man für den Umweltschutz auf die Straße. Man hat den Tierschutz ins Grundgesetz aufgenommen, aber nicht den Schutz ungeborenen Lebens der Menschen. Wo sind wir denn eigentlich hingeraten? Oh, ich könnte mich da wirklich ereifern. Ja. Schaut, da ist so vieles unser eigenes Gewächs. Da haben wir doch so vieles selbst zu verantworten. Wie kommen wir eigentlich dazu, für alles Gott verantwortlich zu machen, was so in dieser Welt vor sich geht? Im Galaterbrief lesen wir, irret euch nicht, Gott lässt sich nicht spotten. Denn was irgendein Mensch sät, das wird er auch ernten. Und es ist so. Und wer Wind sät, wird Sturm ernten. Schaut, und wenn uns das schon nichts mehr ausmacht, wie sollen denn unsere Kinder noch Werte bekommen? Wir reden so schnell über die Jugend von heute. Haben wir Alten überhaupt ein Recht, das zu sagen? Unsere Jugend von heute ist das Produkt, das wir aus ihr gemacht haben. Und wenn unsere Jugend heute keine Werte mehr hat, dann liegt es daran, weil wir ihnen keinen vermittelt haben. weil wir ihnen Gott verschwiegen haben, weil wir nicht mehr von Jesus reden, weil wir ihnen all das, was unseren Großeltern noch wert war, alles beiseite geschoben haben. Sind wir doch mal ganz ehrlich. Und doch ist Gott ganz, ganz anders, als wir das denken. Er hat gesagt, liebt eure Feinde. Hat er gesagt. So, in welchem Jahrhundert lebst du? Meine Feinde lieben. Ich habe Rechtsschutz. Da soll mir einer kommen. Den hänge ich im Prozess an den Hals, der sie gewaschen hat. Wenn der mir einen Stein in den Garten schmeißt, schmeiße ich den in den Felsbrocken zurück. So sind wir doch heute. Liebt eure Feinde. Segnet, die euch fluchen. Tut wohl denen, die euch hassen. Frühstück, in welchem Jahr lebst du? Wir haben heute 2008 und nicht Jahr 0. Wenn einer auf die linke Wange schlägt, dann hau bitte nicht zurück, sondern halt ihm die andere auch noch hin. Das soll mal einer probieren. Mir eine auf die Wange schlagen. Schau, wir liebt eure Feinde. Und wir haben doch schon Probleme, die Produkte unserer Liebe anzuerkennen. Die treiben wir doch ab. Ach, ich finde das furchtbar. Und trotzdem ist Gott anders. Er liebt uns. Er liebt uns durch und durch. Ja, und er möchte uns wieder in die Gemeinschaft mit ihm zurückrufen. Dafür hat er seinen Sohn gegeben. Stell dir das mal vor. Der Herr Jesus, er ist auf die Erde gekommen. Er hat den Himmel verlassen, die Herrlichkeit bei Gott. Und er kam in dieses Elend, in diesen Sündenpfuhl, in dem wir hausen. Ja, und er ist gekommen, um uns aus dem Dilemma unserer Zeit und Welt herauszuholen, herauszulieben, herauszuletten. Ob das der Suff ist, wie wir es gerade gehört haben, ob das Drogen sind, ob das die Abtreibung ist, ob das Ehebruch ist, ob das egal was es ist. Jeder hat eine Möglichkeit, wieder mit Gott in Ordnung zu kommen. Bei ihm gibt es keine hoffnungslosen Fälle. Das ist das Wunderbare. Der Herr Jesus, er sagt es uns. Der Sohn des Menschen ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Stell dir das vor. Er ist für verlorene Menschen gekommen. Für verlorene Menschen hat er den Himmel verlassen. Für verlorene Menschen hat er die Herrlichkeit Gottes zurückgelassen. Ja, und das hat er noch nicht einmal wie einen Raub geachtet. Er liebte uns schon von jeher. Er ist unter die Menschen erniedrigt worden. Er hat Knechtsgestalt angenommen, sagt uns die Bibel. Was haben wir mit ihm gemacht? Wir Menschen, wir haben ihn gefangen. Wir haben ihn verhöhnt, wir haben ihn ins Gesicht gespuckt, unsere Maskerade mit ihm getrieben. Wir haben ihn gegeißelt und schlussendlich ans Kreuz gehängt und umgebracht. Warum hat Gott das zugelassen? Warum? Den, der keine Sünde kannte, hat er hergegeben für uns. Warum? Warum? Hast du dich das schon einmal gefragt? Hast du dich schon einmal gefragt, warum Gott das zulässt? Dass Jesus dort am Kreuz diesen grausamen Tod sterben musste für uns Menschen? Hast du dich das schon einmal gefragt? Dass der Unschuldige für uns, die Schuldigen, dieses alles erduldet hat? Hast du dich das schon einmal gefragt? Er ist ans Kreuz gegangen, um uns mit Gott zu versöhnen, uns ewiges Heil zu bringen, Vergebung der Sünde, Frieden mit Gott, uns wieder in die Gemeinschaft zurückzubringen zu dem lebendigen Gott. Er ist so ganz anders, total anders. Ja? Er hat es getan aus Liebe zu dir und mir. Sonst hätten wir keine Chance. Wir hätten keine Möglichkeit in dieser Welt der Errettung. Schaut, und als der Herr Jesus dort am Kreuz hing, festgenagelt zwischen Himmel und Erde, zum Fluch gemacht für uns, beladen mit der Sünde der ganzen Welt, da hat auch er diese Warum-Frage gestellt. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Der Herr Jesus, er sagte doch vorher, der Vater ist immer bei mir. Ich und der Vater, wir sind eins. Und jetzt, verlassen von Gott, verlassen von den Menschen. So hing er dort am Kreuz. Er wurde unter die Übeltäter gerechnet, sagt uns die Bibel schon im Alten Testament. Zwei Verbrecher, der eine zur Rechten, der andere zur Linken. Und er mittendrin. Nackt hängt der Sohn Gottes dort am Kreuz. Hatte keinen Lendenschurz an. Ein jüdisches Kind hat einmal seine Mutter gefragt, Mama, warum trägt dieser Jesus eigentlich da diesen komischen Lendenschurz? Und sie gibt ihm zur Antwort, weil er sich schämt, ein Jude zu sein. Man hätte seine Beschneidung gesehen. Er hat das alles ertragen. Für dich und für mich. Alles. Alles hat er getan. Damit nicht einer mehr verloren gehen muss. Und trotzdem lehnen wir ihn ab. Trotzdem. Ich möchte schließen mit einer Geschichte aus Amerika. Ein Ehepaar, sie hatten nur ein Kind, ein kleines Mädchen. Nach der Geburt dieses Mädchens hatte die Mutter große Probleme, Operation, und sie konnte keine weiteren Kinder mehr bekommen. Beide waren in ihrer Jugend in der christlichen Gemeinde zu Hause. Beide waren in der Sonntagsschule, in der Jugendstunde. Sie haben dann studiert, Karriere gemacht, dann haben sie sich kennengelernt, geheiratet und vor lauter Karriere und Geld Gott vergessen. Und dann wird dieses kleine Mädchen, ihr Töchterlein, krank. Wird aus den Armen der Mutter gerissen und stirbt. Und jetzt kommt die Frage auf, warum? Warum? Andere haben 6, 7, 8 Kinder, die leben alle und wir haben nur eines, das wird genommen. Weitere Kinder zu kriegen ist unmöglich. Geld spielte bei den beiden keine Rolle. Und um vergessen zu können, haben sie dann eine Weltreise unternommen. Und diese Reise führte sie nach Israel, unter anderem. Und sie haben dann dort die heiligen Stätten besucht, sind auf dem Hirtenfeld in Bethlehem, da wo die engen himmlischen Herrscher an den Hirten erschienen sind, in der Nacht, als Jesus geboren wurde. Und sie beobachten, wie ein Hirte versucht, eine Herde Schafe über einen kleinen Bach zu treiben. Und es klappt nicht. Immer wieder scheuen die Schafe von dem Wasser zurück. Nachdem er so 3, 4 Versuche gemacht hatte, sehen sie, wie er ein kleines Lamm nimmt. Trägt es auf die andere Seite von dem Bach. Das Ding schreit wie verrückt. Die Mutterliebe siegt über die Angst vor dem Wasser. Und das wissen wir auch, wenn ein Schaf durch den Zaun ist, sind sie alle durch. Im Nu war die ganze Herde drüben. Und dann sagt sie zu ihm, hast du das gesehen? Er sagt, ja. Sagt sie, du, mir ist was deutlich geworden. Er sagt, was? Du, ich kann das ganz deutlich sehen. Er sagt, was meinst du? Er sagt, du hast doch gesehen, wie der Hirte das Lamm genommen hat und hat es auf die andere Seite getragen und dann die Mutter auch dann darüber ist. Ja, sagt, ich habe das gesehen, aber was meinst du? Ach, sagt sie, weißt du, mir ist deutlich geworden, als seit wir hier in Israel sind, ist mir Gott wieder näher gekommen und mir ist deutlich geworden, wir haben in unserem Leben nur noch an uns gedacht. Wir haben Gott aus unserem Denken ausgetrieben, wir haben mit ihm nichts mehr am Hut gehabt. Und jetzt hat er unser kleines Lamm genommen und hat es auf die andere Seite getragen. Und wir sollten nachgehen. Wir sollten nachkommen. Und es wird berichtet, dass diese beiden sich dort niedergekniet haben und Jesus Christus ihr Leben ausgeliefert haben. Das kannst du auch, wenn du willst. Dein Leben diesem Jesus ausliefern. Und ich bitte dich heute Abend hier als Botschafter an Christi Stadt, lass dich versöhnen mit Gott. Weißt du, und wenn in deinem Leben alles zusammenbricht, wenn auch die Trümmer einstürzen, so wie hier im Hintergrund das World Trade Center einstürzt. Ein Fotograf steht, oder jemand mit Fotoapparat steht vor der St. George-Kathedrale in dem Augenblick, als dieser Turm in sich zusammenfällt und hunderte von Menschen mit sich in den Tod reißt. Drückt auf den Auslöser und über all dem Elend, über all dem Leid, das da geschehen ist, steht immer noch das Kreuz des Herrn Jesus Christus. Er hat unsere Leiden getragen. Und unsere Schmerzen hat er auf sich geladen. Die Strafe zu unserem Frieden lag auf ihm. Und durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. Mach's doch so wie dieses junge Ehepaar. Komm zu Jesus. Vertrau dich ihm an, denn er ist nicht am Kreuz hängen geblieben. Er ist auferstanden und lebt. Und du bekommst eine lebendige Hoffnung, wenn du zu ihm kommst. Willst du kommen heute? Möchtest du, vielleicht hast du gesagt, ich habe schon vor Jahren mein Leben dem Herrn Jesus anvertraut. Ist schon lange her, aber ich merke das auch. Ich bin müde geworden in meinem Glaubensleben. Vielleicht lässt du deine Glaubensflügel einfach hängen, weil da irgendwas in deinem Leben schiefgelaufen ist. Kehr auch du wieder um. Mach ganze Sache mit ihm. Ich bitte dich darum. Komm, es lohnt sich. Es lohnt sich wirklich, mit Jesus zu leben. Ich möchte beten, bitte, dass wir dazu sitzen bleiben, auch wieder heute Abend. Und ich möchte dir auch heute Abend wieder helfen. Du darfst einfach stehen in deinem Herzen mitbeten. Wenn du willst, darfst dein Leben dem Herrn Jesus anvertrauen oder es ihm ganz neu weihen. Eine völlig neue Lebensübergabe an ihn vollziehen, wenn du das willst. Wollen wir beten? Herr Jesus, du kennst uns, du kennst jeden Einzelnen von uns, unser Leben, unsere Schmerzen, unsere Nöte. Du weißt, wer mit vielen Lasten hierher gekommen ist an diesem Abend. Du weißt, wer gerade Leid trägt, wer in tiefer innerer Not steckt oder eine Glaubenskrise durchmacht. Herr Jesus, du hast so liebevoll zu uns geredet heute Abend. Du hast uns manche Dinge gezeigt, die auch in unserem Leben nicht in Ordnung sind. Herr Jesus, bitte hilf, dass Menschen heute Abend zu dir Ja sagen. Dass sie zu dir kommen. Ihr Leben dir anvertrauen. Und dein werden für Zeit und Ewigkeit. Dich mit hineinnehmen in ihr Lebensschiff als Steuermann und Kapitän. Ach, bitte hilf, Herr. Was muss noch alles geschehen im Leben bei solchen Menschen, die nicht nach dir fragen? Ach, bitte hilf. Rüttle sie wach, Herr. Und schenk, dass sie jetzt zu dir kommen. Und während wir weiter unsere Köpfe geneigt halten, möchte ich dir einfach diese Möglichkeit geben, in deinem Herzen mitzubeten. Herr Jesus, ich danke dir, dass du auch für mich gestorben bist. Herr, mir war bis jetzt nicht bewusst, was du alles durchlitten hast für mich. Aber ich danke dir, dass du dort am Kreuz diesen grausamen Tod auch für mich gestorben bist. Herr, mir ist neu bewusst geworden, dass ich ein Sünder bin. Ein verlorener Mensch und dass ich die Strafe verdient habe, den Zorn Gottes verdient habe. Aber du bist dort ans Kreuz gegangen und hast den Zorn Gottes auf dich gezogen. Du hast dein Blut und Leben auch für mich hingegeben. Herr Jesus, dafür kann ich dir nicht genug danken. Aber ich übergebe dir jetzt mein Leben mit allem, was ich bin und was ich habe. Und ich bitte dich, komm in mein Herz. Vergib mir meine Sünde und mach du mein Leben neu. Ich danke dir, Herr Jesus, dass ich mich auf dich verlassen kann und dass du alle Zeit bei mir bist. Und ich bete dich an, dich, den gekreuzigten und auferstandenen Herrn, und bete mit für die, die dich noch nicht kennen. Hilf, Herr, dass auch sie zu dir umkehren. Amen.